Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Deutschland. Robert Habeck hat die Wirtschaftsprognose deutlich nach unten korrigiert. Eurozone. Frankreich plant ein Haushaltsdefizit von 5% des BIP. USA. Nach Arbeitsmarktbericht sind weniger Zinssenkungen eingepreist. Und China. Hilft das weitreichende Konjunkturpaket im Kampf gegen die Wachstumskrise? Ja, hallo Uli und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Und ich starte direkt wie üblich mit Deutschland und meiner Frage an dich dazu. Es geht um Robert Habeck und die zuletzt deutlich nach unten korrigierte Wirtschaftsprognose. Also von ihm nach unten korrigierte Wirtschaftsprognose. Das kam nicht besonders überraschend, da Ökonomen bereits seit Längerem den wirtschaftlichen Ausblick als wenig realistisch angesehen haben. Zunehmend rückt auch die Wachstumsinitiative von Habeck in den Fokus, da die korrigierte wirtschaftliche Erwartung auf die Umsetzung dieses Gesetzvorhabens stützt. Und einige Kritiker sehen die prognostizierten Zahlen aber bereits jetzt trotzdem als zu optimistisch an, weil die Initiative nicht ambitioniert genug ist und die Gefahr besteht, dass sie durch politische Konflikte womöglich verwässert wird. Also weiter besteht die Gefahr zudem eines erneuten Haushaltsstreits, also da weniger Wachstum dann auch weniger Geld zum Ausgeben bedeutet. Und wie schätzt du denn jetzt in dieser Gemengelage den Ausblick für Deutschland ein, Uli?
Ja, das ist eine ausgesprochen gute Frage. Ich würde zuerst mal zwischen Konjunktur und Potenzialwachstum, also sozusagen dem langfristigen Trend, unterscheiden wollen. Was die Konjunktur angeht, das ist das, worüber wir uns meistens unterhalten. Da gucken wir uns dann verschiedene Indikatoren an und wie könnte es denn im nächsten und übernächsten Quartal oder vielleicht auch im nächsten Jahr aussehen. Hier bin ich, sagen wir mal, verhalten optimistisch für das Jahr 2025. Wir haben zuletzt gesehen, dass die Einzelhandelsumsätze doch stärker gestiegen sind als gedacht. Wir haben gesehen, dass die Industrieproduktion angezogen ist. Da waren wohl einige Einmaleffekte aus der Automobilindustrie dabei, aber sei es drum. Also mit niedrigeren Zinsen, mit gewissen Basiseffekten, mit steigenden Realeinkommen könnte es sein, dass wir im nächsten Jahr eine kleine Erholung sehen werden. Ob die Bundesregierung noch dazu beitragen kann mit ihrem Wachstumspakt, der ja eigentlich in der Regierung beschlossen worden ist, der aber dann immer wieder in den Fraktionen im Bundestag zu Diskussionen führt und deshalb nicht so richtig in die Gänge kommt, das werden wir sehen. Wir rücken natürlich immer näher an den Wahltermin heran. Der ist in etwa 11 Monaten und insofern werden da sicherlich die Auseinandersetzungen auch keine einfacheren werden. Also da würde ich nicht zu viel, ehrlich gesagt, drauf setzen, dass sich da noch dramatisch viel bewegt vor dem Hintergrund. Nochmal, dass man sich eben, nicht so ganz einig ist und dass wir dann eben auch auf eine Wahl zulaufen. Schlimmer sieht es aus meiner Sicht aus beim Potenzialwachstum, also unserem langfristigen Trend, wie wir wachsen können. Und hier ist weniger Geld eine Frage, sondern es sind eben viele strukturelle Themen, die wir haben und die behoben werden müssen. Wir haben eine Demografie, die negativ ist. Wir werden in den nächsten 10, 15 Jahren bis zu 15, 16 Millionen Boomer aus dem Arbeitsmarkt in die Rente verlieren. Es kommen ungefähr die Hälfte, so um die 8 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter dann dazu. Also die Arbeitsmarktpopulation wird deutlich zurückgehen. Wir haben nach wie vor Standortfaktoren, die das Investieren hemmen. Allen voran eben die Regulatorik und die Bürokratie, aber auch die teuren Energiepreise, die Steuer, das Steuersystem insgesamt und so weiter und so fort. Wir kennen all diese Themen, haben wir auch schon hier mehrfach diskutiert. Und das Dritte, wo wir einfach nicht gut sind, ist die Produktivität. Hier muss ich die Einschränkung machen, dass wir in der Produktivität sogar bei der Industrie ganz gut sind. Wo wir aber ganz schlecht sind in Produktivitätsfortschritten, ist in Dienstleistungen. Die nehmen aber einen immer größeren Raum in der Volkswirtschaft ein. Und deswegen müssen wir da dringend rangehen. Also, ich kann zusammenfassen, die Konjunktur könnte sich ein Stück weit erholen. Langfristig haben wir aber nur ein Potenzialwachstum von wahrscheinlich so rund 0,5%. Wir wissen, was die Themen sind, an denen wir arbeiten müssen. Das hat auch die Politik mittlerweile erkannt. Allein es fehlt noch so der letzte Wille, um die Dinge denn dann wirklich anzugehen. Wir führen da lieber Diskussionen um alle möglichen Themen drumherum, anstatt uns hier wirklich mit den wichtigen ökonomischen Themen zu beschäftigen.
Ja, wenn wir noch ein bisschen weiterblicken Richtung Eurozone, könnte jetzt die Frage sein, ob das vielleicht Frankreich anders macht, also Deutschlands starker Partner in der Eurozone, Frankreich. Die haben Haushaltspläne für 2025 veröffentlicht und jetzt planen sie ein Haushaltsdefizit in Höhe von 5% des BIPs. Und diese Ausgabenkürzungen, Steuererhöhungen in Höhe von insgesamt 60 Milliarden Euro sind da drin vorgesehen. Und die Abstimmung im Parlament wird jetzt der erste große Test für die Minderheitsregierung um Premierminister Barnier. Und aufgrund der großen wirtschaftlichen und politischen Bedeutung Frankreichs, auch für die Eurozone, könnte eine Staatsschuldenkrise verheerende Folgen haben, wenn das dann die Folge wäre. Ein Sparkurs könnte allerdings die politischen Ränder verstärken und auch Unmut in der Bevölkerung hervorrufen. Also ist Frankreich damit jetzt auf einem guten Weg, den Staatshaushalt zu stabilisieren? Oder siehst du da vielleicht auch Risiken?
Ja, also zwei Punkte vielleicht vorweg. Das eine, was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass man bei einem Defizit von 5% von Austerität, also Sparen, redet. Es ist immer noch ein ziemlich knackiges Haushaltsdefizit, was die Franzosen da anstreben, was nicht mehr ganz so hoch ist wie das, was wir wohl in diesem Jahr erleben werden, aber immer noch doch gewaltig und natürlich weit entfernt von allen Maastricht-Kriterien. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass Barnier ja schon einen Misstrauensantrag überstanden hat. Also die Parteien im französischen Parlament sind sich alles andere als einig und insofern, wie gesagt, hat er bisher schon eine Vertrauensfrage überstanden. Du hast völlig recht, das Budget sieht Einsparungen vor, 60 Milliarden. Davon sollen 40 aus Ausgabenkürzungen kommen, 20 aus Einnahmen. Die Ausgabenkürzungen sollen Investitionen, Soziales und die Bildung betreffen. Die Einnahmen vor allen Dingen einen Steueraufschlag bei Unternehmen und hier vor allen Dingen bei großen Unternehmen, der im ersten Jahr noch stärker erhoben wird als im zweiten Jahr. Da würde er dann um die Hälfte reduziert werden, also so der Vorschlag. Und man muss mal schauen, was jetzt im Parlament, das ist ja dann ähnlich wie bei uns, dabei rauskommt, ob es Modifikationen gibt, um eine größere Mehrheit erreichen zu können. Allerdings ist es in Frankreich, auch das sollte vielleicht gesagt werden, auch so, dass der Haushalt im Zweifelsfalle nach Artikel 49 Absatz 3 der französischen Verfassung auch so und ohne Parlament beschlossen werden könnte. Und insofern ist der Druck nicht ganz so groß. Der Druck kommt dann eher von den Kapitalmärkten, denn der französische Schuldenberg liegt mittlerweile bei 111%. Er dürfte bis 2028, 2030 Richtung 120% anwachsen. Fitch hat schon in der letzten Woche das Rating oder den Ratingausblick gesenkt auf AA-. Also hier droht dann in Anführungsstrichen eine gewisse Gefahr, denn die Spreads, also die Aufschläge für französische Staatsanleihen, OATs, im Vergleich zu deutschen Bunds sind schon bei rund 80 Basispunkten und je nachdem, was aus diesem Haushalt kommt, ob es noch mehr Misstrauensvoten gibt, ob die möglicherweise erfolgreich sind, wie man denn dann diesen Haushalt beschließt, das könnte eben dazu führen, dass wir hier noch weitere Aufschläge oder noch eine weitere Ausweitung dieser Aufschläge sehen werden.
Und selbst wenn dann die EZB jetzt weitere Zinssenkungen vornimmt, am Ende ist dadurch dann womöglich nichts gewonnen für Frankreich.
Naja, diese Zinssenkungen wirken natürlich nicht für die gesamten Schulden, sondern immer nur für die Schulden, die man dann gerade neu aufnimmt. Und insofern wäre das sicherlich graduell und nichts Kurzfristiges. Langfristig hilft es natürlich, wenn man auf seinen Schuldenberg einen kleineren Zinssatz bezahlt. Aber da wissen wir natürlich auch alle, dass das eine Momentaufnahme ist und die Zinsen in 2, 3, 4 Jahren wieder ganz woanders stehen können.
Ja, dann lass uns den Blick weiterschweifen in Richtung USA. Und war die Stimmung an den Märkten in den vergangenen Wochen hauptsächlich von möglichen Zinssenkungen geprägt? So hatte diese Stimmung Anfang Oktober zu den üblicherweise ersten Freitag eines Monats mit den Arbeitsmarktdaten ein jähes Ende gefunden. Denn die sind diesmal deutlich besser ausgefallen als erwartet. Also wir hatten etwa 100.000 Stellen mehr als erwartet. 150.000 waren erwartet, über 250.000 waren es am Ende. Und im Zuge dessen wurde dann unmittelbar ein gesamter Zinsschritt von 25 Basispunkten ausgepreist. Und auch der Dollar hat sich wieder befestigt, ist zurück unter die 1,10. Jetzt blickt der Markt aktuell natürlich auch Richtung US-Wahl. Das sind nicht mehr viele Wochen. Und wie siehst du die Gesamtlage in der US-Wirtschaft?
Naja, GDP Now, der Fed Atlanta, geht von 3,2% Wachstum fürs dritte Quartal aus. Das finde ich schon eine bemerkenswerte Zahl nach so viel Zinsschritten nach oben vor allen Dingen. Wir haben ja jetzt einen ersten größeren nach unten gesehen von 50 Basispunkten. Hier kann man aber den sogenannten Fed Minutes, also dem Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung bzw. des Geldpolitischen Rates, entnehmen, dass die Notenbank weniger vorsichtig und pessimistisch hinsichtlich der Konjunktur war, als diese 50 Basispunkte vermuten lassen. Wir haben diesen wirklich sehr guten Arbeitsmarktbericht gesehen, den du schon erwähnt hast. Auch hier sind die Löhne etwas stärker gestiegen, als erwartet worden war. Die Verbraucherpreise sind etwas höher gewesen, als erwartet worden war. Sie sind zwar in der Headline Inflation zurückgegangen, in Core aber sogar etwas gestiegen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist die Fiskalpolitik. Also CBO, das Congressional Budget Office, hat die Erwartungen bezüglich des Defizits für dieses Jahr auf 1,8 Billionen, also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 1,8 Billionen US-Dollar nach oben korrigiert. Also damit hat der Markt tatsächlich einige Zinsschritte wieder ausgepreist und der Markt erwartet heute noch 2 kleinere Zinsschritte von je 25 Basispunkten im November und im Dezember. Aber auch das ist natürlich eine sehr, sehr volatile Entwicklung, die sich in den nächsten Tagen und Wochen mit jeder makroökonomischen Zahl, die da rauskommt, wieder ein Stück weit ändern kann.
Ja, und was sich eben zurzeit auch noch viel ändert, wir schauen derzeit recht viel Richtung China. Das möchte ich jetzt also heute auch mit dir noch kurz. Und zwar hat die PBOC aufgrund des verlangsamenden Wachstums ein weitreichendes Konjunkturpaket verabschiedet, ja schon vor ein paar Wochen. Und man hatte jetzt fürs Wochenende weitere Maßnahmen erwartet. Sie haben auch was verkündet. Da frage ich dich gleich noch was dazu. Und es geht einerseits darum, den Immobiliensektor zu stützen, und andererseits um das Wirtschaftswachstum und den Arbeitsmarkt. Also das BIP war im August auf 3,7 gesunken. Das ist natürlich deutlich entfernt von dem 5%-Ziel, an dem die chinesische Regierung auch festhält. Und der Arbeitsmarkt in China schwächelt. Also insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, die liegt mit 18,8% im August besonders hoch. Und da stellt sich halt einerseits die Frage, befindet sich China in einer dauerhaften Wachstumskrise? Und dann eben, welche Maßnahmen wurden denn nun am Wochenende zusätzlich verkündet? Und wie schätzt du den Effekt ein? Also der Markt hatte sich da, glaube ich, mehr erhofft vom Wochenende, oder?
Ja, Carina, auch hier in China muss man natürlich ein Stück weit unterscheiden zwischen der Geldpolitik und der Fiskalpolitik. Die People's Bank of China, also die PBOC, hat die Zinsen gekürzt, wird das möglicherweise auch weiter tun in der kommenden Woche. Sie hat vor allen Dingen auch den Zinssatz gekürzt für Hypotheken. Also auch für laufende Hypothekenverträge werden die Banken in den nächsten Wochen, das soll wohl bis Ende Oktober geschehen, die entsprechenden Raten herunternehmen. Es ist fast jeder Chinese im Immobilienmarkt in irgendeiner Form investiert und insofern würde das also eine Stütze vor allen Dingen für Vertrauen bringen. Was enttäuscht, ist im Moment eher die Fiskalpolitik. Wir hatten schon im Juli zwei Meetings, wo der Markt und viele Marktteilnehmer erwartet hatten, dass die Kommunistische Partei Maßnahmen verkünden wird. Hat sie auch, aber sie hat immer noch kein Preisschild dran gehängt. Deswegen fragt sozusagen jeder danach, wann es denn konkret wird. Und wie gesagt, im Juli ist das nicht der Fall gewesen. Dann hatten wir in der vergangenen Woche den Planungsausschuss. Auch hier war es alles etwas nebulös und nicht so richtig konkret. Und deswegen diese großen Hoffnungen auf den Samstag, als der Finanzminister nämlich gesprochen hat. Und er hat schon ein paar Maßnahmen verkündet. Du hast ja schon ein paar angesprochen, Stützung von Armen. Man will auch die Stipendien für die Studenten deutlich ausweiten. Man will den Immobilienmarkt stabilisieren. Das tut man einmal, indem die lokalen Regierungsstellen besser finanziell ausgestattet werden. Also sie dürfen mehr Anleihen ausgeben. Und auch die Schuldenobergrenzen werden angehoben. Die Banken werden oder sollen nochmal rekapitalisiert werden, damit auch hier die Kreditvergabe steigt. Alles gute Absichten, aber wie gesagt, auch hier fehlt die Konkretisierung und vor allen Dingen das Preisschild, wie viel es denn am Ende bringen soll. China hängt ja nach wie vor in der Deflation und das ist eben Ausfluss dieser Verunsicherung durch Corona und den Arbeitsmarkt. Insofern ist jetzt, deswegen ist der nächste Haltestopp, also die nächste Hoffnung, der ständige Ausschuss der Kommunistischen Partei bzw. des Nationalen Volkskongresses, der Ende Oktober tagen wird. Und man hofft, dass dann dort, nachdem ja auch der Staatspräsident deutliche Worte gefunden hatte, konkretere Maßnahmen kommen. Aber China tut sich offensichtlich schwer, hier wirklich einen großen Stimulus herauszubringen. Wahrscheinlich wird das Wachstum in diesem Jahr unter 5% liegen. Also wahrscheinlich, es sieht im Moment so aus, als würde man das Ziel von 5 nicht erreichen können. Und dann wird man sehen müssen tatsächlich, was denn dann die Maßnahmen sind und ob sie wirklich kommen, um über das Wachstum, so die Wachstumsmöglichkeiten dann in 2025 nachdenken zu können.
Okay, ja, vielen Dank. Das heißt, wir haben Ende Oktober spannende Themen, Anfang November auf jeden Fall auch mit der US-Wahl. Und dann sind wir mal gespannt, was da kommt. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Uli, für deine heutigen Einschätzungen und auch vielen Dank an Sie alle fürs Einschalten und Zuhören. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank. Tschüss.